Natürlich wäre es absurd, zu leugnen, dass wir alle so sozialisiert sind, dass wir die Sache auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen sehen können. Und in einer, ich meine, ich komme in ein paar Bemerkungen, die ich über dieses Videoclip verfasst habe, komme ich eigentlich genau auch in diese Richtung. Und ich sag's mal auch im Zusammenhang mit dem Gottes, mit dem Gottesproblem, dass wir, wenn wir die Kulturen der Erde betrachten, draufkommen, dass es in diesen Kulturen in der Regel sowas wie ein höchstes Wesen gibt. Und wenn es kein höchstes Wesen ist, dann etwas, was eine ähnliche Funktion erfüllt wie ein höchstes Wesen. Weil schon höchstes Wesen ist inhaltlich, auch schon höchstes Wesen ist auf eine inhaltliche Art und Weise bestimmt, weil es zum Beispiel ein griechischer Ausdruck ist. Nicht? Wesen ist einer der zentralsten Ausdrücke der griechisch-römischen europäischen Philosophie und Traditionsgeschichte und dass es das gibt, okay, das heißt, wir kommen nicht umhin, das festzustellen. Alles andere wäre wirklich sozusagen eine künstliche Dummheit, die in keiner Weise vertretbar ist. Das ist richtig. Und so ähnlich kommen wir im Zusammenhang mit Gebet nicht darum herum, dass wir feststellen, es gibt eben von der Funktion in den entsprechenden Religionen unterschiedliche, aber an einer wichtigen Stelle vergleichbare praktische und kognitive Zusammenhänge. Ich habe mich ein bisschen lustig gemacht darüber, wie ich gesagt habe, sozusagen andächtig gemeinsam im Raum sitzen. Aber das Problem ist, ich meine, ich komme da an der Stelle jetzt auch nicht weiter, als noch einmal diese doppelte Bewegung zu betonen, nicht? Dass wir, und das halte ich übrigens, ich sage es deswegen jetzt hier, sagen wir mal, so ein bisschen ausführlich, weil ich das tatsächlich erstens für eines der wichtigsten Probleme des Toleranzgedankens und des sozusagen der Toleranzhaltung halte und zweitens als einen der entscheidenden Fragepunkte überhaupt in unserer ganzen westlichen gegenwärtigen Lebenssituation. Wie viel Abstraktion können wir leisten, ohne in die Wurstigkeit, Beliebigkeit zu verfallen, in der wir gar nichts mehr sagen? Und wie viel müssen wir im Gegenzug dazu bestehen auf Features unseres eigenen Verständnisses, die unter Anführungszeichen intolerant sind, so von der Art und Weise, Gösser ist kein Bier. Ja? An der Stelle, Gösser ist kein Bier, ist sozusagen die Intoleranz mit Händen zu greifen. Ja? Aber damit unsere Begriffe noch funktionieren, und um auf die Geschichte, mit die Sie vorher gesagt haben, zurückzukommen, es ist natürlich klar, dass ich, wenn ich mit der Person, mit der ich am Rande der Donau sitze, einen permanenten Konflikt darüber habe, was Bier ist, ich mit der noch vieles andere gemeinsam machen kann und ich das quasi aussparen kann, solche sozusagen Einkapselungen, nicht? Einkapselungen von Missverständnis sind ja ganz normal und durchgängig möglich. Ja? Es gibt aber auch das reale Problem, dass wenn zu viel von diesen, wenn zu viel vitale gemeinsame mögliche gemeinsame Interessen nicht zur Verständigung führen und deswegen eingekapselt werden müssen und deswegen sozusagen ausgelagert werden müssen von einer ernsthaften Auseinandersetzung. Wenn zu viel von dem sozusagen ausgelagert wird, wenn es da diesen Konflikt nicht mehr gibt, und Konflikt gibt es nur mit Wahrheitsansprüchen, die auch konkurrieren können, dann gibt es einen sehr handfesten sozialen Problembereich, nicht? Dass wir nämlich nicht mehr miteinander reden können und dass es nicht mehr diese Art von sachbezogenem Diskurs gibt. Und wenn das der Fall ist, dass wir uns an dieser Stelle nicht mehr inhaltlich auseinandersetzen können, dann ist das ein starker, das ist natürlich ein starker Faktor dafür, dass dann die Macht entscheidet, dass dann derjenige sich durchsetzt, dass nicht die Verfahren der sozusagen der Diskussion und der Sachorientierung, sondern die Fragen des Geldes und wer ist größer, wer ist stärker, wer ist schöner, wer hat und so weiter, dass das an dieser Stelle sozusagen sich durchsetzt, und zwar unter Verlust, nicht? Unter Verlust der Basis dieser Sachauseinandersetzung. Ich will nur das eine sagen, die Geschichte mit dem, sozusagen mit der Sprachlichkeit der Erfahrung und der Nichtsprachlichkeit von Erfahrung und Gebet habe ich schon wahrgenommen, aber vielleicht schreibe ich noch was oder schreibe im Sinn noch was, dass man darüber reden kann. Es lenkt mich ein bisschen zu stark ab.
Ja, für mich ist der Ratzinger eigentlich einfach in der Hinsicht der Pragmatist, und dem würde er durchaus zustimmen. Also ist es sowohl so, wie die Kollegin effektiv gemeint hat, dass auf einem existenziellen Level betet jeder für sich allein. Ich denke, auf einem existenziellen Level ist auch jeder mit seinen Begriffen allein. Und also die Sprache macht halt Übereinstimmungen und Differenzen sichtbar. Es ist halt eine soziokulturelle Frage, also wo es halt dann so drastisch wird, dass die Differenzen unüberbrückbar werden. Also wenn ich jetzt mit jemandem über Frühaufsteher rede und der hasst das wie die Pest, dann hat der einen völlig anderen Background zum Begriff Frühaufsteher als ich. Und wenn man dann also das als Basis nehmen wollte für gemeinsames Reden, merkt man auf einmal, da geht was daneben. Und wenn ich jetzt mit einem, weiß nicht, Inder über Frühaufsteher redet, dann geht es so sehr daneben, weil der kulturelle Hintergrund ganz anders ist, dass das einfach sichtbar wird wie nur. Und wenn man dann berücksichtigt, dass die katholische Kirche ja schon in hierzulande jahrhundertelange Kanonisierung hat, die schon auch mit beeinflusst, was dann religiöses Erleben ist, dann glaube ich, ist das eine sehr pragmatische Haltung, wenn nicht er sagt, ab dem Zeitpunkt werden die Differenzen so groß, da redet man immer vom Gleichen. Ich glaube, es ist nicht das vollständige Picture, aber ich glaube, es ist eben, also ich würde das ganz gut erklären.
Also ich würde das auch insofern unterstreichen, eben abgesehen ist von der Machtfrage, nicht? Also wenn du der Chef einer großen Glaubensgemeinschaft bist und das ab jetzt reden wir nicht mehr von heißt, für Millionen Leute das vorzuschreiben, das ist noch ein anderer Bereich, nicht? Aber der Pragmatismus, der darin besteht, dass man wahrnimmt und akzeptiert, dass es Grenzen der Verständigung in dem beschriebenen Bereich gibt, dass man da an bestimmten Stellen nicht über den eigenen Schatten springen kann, dieser Pragmatismus ist ein berechtigter Pragmatismus, einer, den man tatsächlich, wenn man Pragmatismus sagt, schon gar nicht sozusagen gar nicht in seiner Wichtigkeit sagt, Pragmatismus hervorhebt. Pragmatismus hat sozusagen zum Teil so einen abschätzigen Nebencharakter, wo man sagt, okay, wir sind eher pragmatisch und nicht so prinzipiell und dogmatisch. Ja. Meine These, da komme ich, da möchte ich im Laufe des Semesters noch dazukommen, meine These ist, Dogmatismus kommt ohne diesen Pragmatismus überhaupt nicht aus. Da würde ich gar nicht sagen, das macht der Pragmatismus macht das und der Dogmatismus verliert das. Pragmatismus enthält dieses Feature von, muss dieses Feature von Dogmatismus enthalten, sonst fällt das Ganze in die Bedeutungslosigkeit zurück. Ich möchte aber da mal einen Schnitt machen und die Gelegenheit nur wahrnehmen, auf etwas hinweisen, was das Erste dann sein wird nach der Zwischenzusammenfassung, und das kann man nämlich jetzt hier genau motivieren. In der Diskussion ergibt sich das eine sehr deutlich. Ich glaube, ein entscheidendes, vom analytisch-logischen her gesehen, entscheidendes Moment, womit man sich auseinandersetzen muss, um der Frage der Toleranz nachzukommen, ist die Frage von Arten der Negation. Arten der Ablehnung und der Negation, des Neinsagens. In dem, was wir jetzt gesprochen haben, ist sozusagen implizit drinnen, dass wenn du nicht Nein sagen kannst, jemand, der nie Nein sagen kann, um auf dieser abstrakten Ebene mal zu sagen, der nie Nein sagen kann, der kann auch nichts verstehen und der kann auch nicht Ja sagen. Also der kann natürlich immer Ja, Ja, Ja sagen, aber eine bestimmte Form des geregelten Abstimmung, der geregelten Abstimmung von Anerkennung und Ablehnung braucht beides. Das heißt, man muss eine Fähigkeit haben, auch an einer Stelle zu sagen, das verstehe ich nicht oder das lehne ich ab. Und es stellt sich jetzt heraus, wenn man die Sache genauer ansieht, dass es bei weitem nicht nur eine Form des Neinsagens gibt. Man kann sich jetzt genauer ansehen, wie das Wort Nein funktioniert. Also so wie das Wort Gott funktioniert, so ähnlich kann man sich auch fragen, welche verschiedenen logischen Funktionen verbergen sich hinter dem Wort Nein. Um es sagen wir, in einer sehr Wittgensteinschen Ausdrucksweise zu sagen, ist ein bisschen modifiziert, aber der Wittgenstein würde so einen Gedanken im Prinzip sozusagen für richtig finden wie, da habe ich einen Knopf. Ja? Es gibt eine Maschine, auf der Maschine habe ich einen Knopf. Der Knopf ist ein Knopf. Wie funktioniert dieser Knopf? Das kann ich durch Ansehen des Knopfes nicht beurteilen. Man kann den Knopf vielleicht herausziehen, ja? Oder man kann den Knopf hineinziehen, oder man kann den Knopf drehen, oder man kann ihn herausziehen und gleichzeitig drehen. Das sind alles Funktionsweisen, wie der Knopf, statt dass er eine abstrakte Form ist, wie dieser Knopf hineingebunden ist in den Mechanismus der Maschine, von der ein Knopf ist. Ja? Und so ähnlich, Nein. Nein ist zunächst einmal nur ein Wort, hat ungefähr sozusagen die begriffliche Schärfe von Knopf. Ja? Lass uns mal. Und ich muss jetzt für die Zwecke, für die wir hier unterwegs sind, muss ich jetzt mal genauer ansehen, auf wie viele verschiedene Arten kann denn dieses Nein funktionieren. Und das ist deswegen notwendig, weil wenn die Voraussetzung die ist, dass ich sozusagen was behaupten und auch etwas anderes anerkennen, nur kann, wenn ich auch eine Kompetenz habe, an bestimmten Stellen zu sagen, nein, das ist zu viel, dann muss ich auch angeben können, wo diese Art von Nein stattfindet. Und dann komme ich auch, das ist mein Fernziel an der Stelle, dann komme ich auch ein bisschen näher zur Klärung der Frage, wie denn das vertretbar ist, dass man von Dingen überzeugt sein kann, und Dinge verteidigen kann, für wahr halten kann und auch von anderen erwarten kann, die dennoch auch auf einem anderen Level sichtbar und erfahrbar sind als relativ. Nicht? Also wie sich Affirmation und Relativität, wie sich die zueinander verhalten. Das nur, um den Rahmen wieder mal zu beschreiben. Gehen wir jetzt zurück zum Habermas, von dem habe ich jetzt noch gar nichts gesagt. Ich werde es aber kurz fassen, damit ich heute noch zu dem zu dem Videoclip komme, weil das vielleicht sich auch ganz gut zur Diskussion eignet. Ich habe Ihnen diese Sache hier zur Verfügung gestellt und auch mit die Namen der Zwischenüberschriften, die Titel der Zwischenüberschriften kommen von stammen sozusagen von mir. Sie können sich das leicht vielleicht ich fordere Sie sozusagen auf, die wichtigsten Sachen sich selber anzusehen. Ich kontextualisiere es nur mal ein bisschen. Es ist ein ziemlich, der Habermas hat da schon einen sehr, sehr weiten und eindrucksvollen Bogen in dem, was er da sagt. Er beginnt mit dieser Böckenförde-These, die eine Zeit lang oder noch immer eigentlich im deutschen Sprachraum, in den konservativen Medien sehr stark gemacht worden ist. Böckenförde, ein Verfassungsrichter, der sagt, der Staat muss um seinen Staatsbürgerinnen ansprechen zu können und von ihnen sozusagen erwarten zu können, dass es staatsbürgerliche Pflichten gibt, also gewisse elementare Verantwortungsbereitschaft für ein Staatswesen, für einen bürgerlichen Zusammenhang, kann der Staat nicht auf eigene Ressourcen zurückgreifen, sondern das muss er sozusagen outsourcen, sagt der Böckenförde nicht, aber das ist ein bisschen die Idee. Was dahinter steckt, ist, in Familien, in kleinen Gruppen und Gemeinschaften lernt man brav zu sein und verantwortungsvoll zu sein und lernt man, was gut und böse ist. Das lernt man im Staat nicht, weil der Staat ist eine neutrale Einheit, eine Neutralmaschine. Das passt relativ gut zum Kelsen-Verständnis. Nicht? Wir sind Relativisten und wir können niemandem was vorschreiben, wir stimmen ab. Das ist dieser positivistische Zug, und wenn man den Staat an der Stelle sehr, sehr positivistisch aufgebaut auf dem Entscheidungsverfahren der Abstimmung zur Erzeugung eines Gemeinwesens bestimmt, dann kann man sozusagen einigermaßen plausibel sagen, dass du jetzt so und so entscheidest durch Abstimmung, sagt überhaupt nichts darüber, was du dir bei der Abstimmung denkst und warum du abstimmst, warum du überhaupt abstimmen sollst und alle diese Dinge. Und das ergibt sich nicht aus der Idee eines Abstimmungsentscheidungsverfahrens. Habermas antwortet, und Habermas kommt an der Stelle auch extra eben auf Kelsen und Luhmann zu sprechen. Wenn man das demokratische Verfahren nicht wie Kelsen oder Luhmann positivistisch, sondern als eine Methode zur Erzeugung von Legitimität aus Legalität begreift, entsteht kein Geltungsdefizit, das durch Sittlichkeit ausgefüllt werden müsste. Da ist ein sozusagen zentraler Begriff der klassischen deutschen Philosophie, kommt sozusagen, also spätestens bei Kant und Hegel kommt das zutage und wird von Habermas stark gemacht, dass die Berechtigung, also die Legitimität von Zuständen, in dem Fall von eines Staatswesens, die Legitimität nur darin bestehen kann, dass in Prozessen der diskursiven Auseinandersetzung aller Beteiligten mit gleichen Rechten, mit symmetrischer Verteilung von Sprechrollen ein Konsens erzeugt wird über das weitere Verfahren. Es geht also nicht nur einfach darum, dass irgendwo das Verfahren steht, diese Situation gibt es natürlich auch, nicht? Man setzt sich irgendwo rein, sagt, okay, was ist hier die Tagesordnung, was ist die Geschäftsordnung? Die Geschäftsordnung steht irgendwo, dann schauen wir nach, wie steht das in der Geschäftsordnung, und dann machen wir das nach der Geschäftsordnung, dann akzeptieren wir die Geschäftsordnung als etwas Vorgegebenes. Das ist positivistisch in dem Sinn. Wenn dieses selbe Gremium ein Gremium ist, das sich die Geschäftsordnung gibt, dass sozusagen steht Legalität heißt von vornherein mal, wir stimmen ab, das ist unser Entscheidungsverfahren. Jetzt müssen wir aber, davon können wir uns noch relativ wenig kaufen, wir müssen zum Beispiel durch unterschiedliche, in unterschiedlichen Situationen, durch unterschiedliche Gremien, müssen wir festlegen, unter welchen Umständen stimmen wir ab. Und weil das ist ja nicht mitgesagt durch das Prinzip der Abstimmung. Und wenn wir uns jetzt zusammensetzen und mit dem Entscheidungsverfahren Abstimmung uns unterhalten darüber, wie wir abstimmen wollen in einer Geschäftsordnung, dann ist die Geschäftsordnung nicht mehr etwas Aufgedrücktes, sondern ist etwas, was auf der Basis, so ein Bootstrap-Prozess, auf der Basis einer gewissen formalen Legalität dann eine Legitimität gewinnt. Das heißt, die Leute, die sich einverstanden erklärt haben, das zu beraten unter den Aspekten, können nicht umhin, an der Stelle zu sagen, dann sind wir da, sind wir gebunden. Natürlich können sie umhin, ja, das gibt es klarerweise an jeder Stelle, die Versuche aus der Geschäftsordnung dann wieder auszubrechen und irgendwas anderes zu machen. Das soll ja nicht geleugnet werden. Es geht ja nur darum, auf welche Weise können wir zu sprechen kommen, darauf, dass man eine Geschäftsordnung nicht unterlaufen sollte. Ne? Und also das ist das Problem der Legitimität und er weist darauf hin, dass die modernen Staaten eine solche Legitimität aus dem Prozess ihrer eigenen Erzeugung und Gesellschaftsprozesse gewinnen können. Schon relativ rasch zum Ende. Er ist sich bewusst der Tatsache, dass in diesen Diskursen der Legitimation, also der Begründungszusammenhänge, das sind Begründungszusammenhänge, die man sich gegenseitig zumutet und vorschlägt. Dieses Vertrauen darauf, dass Leute, wenn sie miteinander vernünftig sprechen, auf eine Basis kommen, auf der sie ihre Gesellschaft organisieren können, das ist etwas, was, sagen wir, seit Nietzsche und im Besonderen dann in der Postmoderne angegriffen wird, unter dem Aspekt eines generellen Zweifels an der Funktionsfähigkeit von Vernunft und Diskussionsführung, Argumentationszusammenhängen. Postmoderne Theorien begreifen die Krisen vernunftkritisch nicht als Folge einer selektiven Ausschöpfung der in der westlichen Moderne immerhin angelegten Vernunftpotenziale, sondern als logisches Ergebnis des Programms einer selbstdestruktiven geistigen und gesellschaftlichen Rationalisierung. Das ist also eine radikale Vernunftkritik, die erneut das Problem aufwirft, wie können wir legitimieren, was wir hier haben, abgesehen davon, dass das unsere historischen Wurzeln sind, sagen wir mal so. Und er sagt darauf, dass er diese Legitimationsfrage als eine offene empirische Frage behandeln möchte, um zu sehen, also er lässt sich nicht ins Boxhorn jagen, sondern sagt, schauen wir uns doch mal an, ob wir diese Art von Legitimationen nicht noch immer hinkriegen und gibt allerdings zu, dass das in einer besonderen Weise kritisch ist im Zusammenhang mit Globalisierung und neuen wirtschaftlichen Konsequenzen. Es wird also deutlich, steckt sozusagen drinnen, eher implizit, es wird sehr deutlich, dass damit es diese Form von Verfassungsstaat in relativer Stabilität geben konnte, die wir in Europa in der Neuzeit ausgebildet haben, dazu brauchte es ziemlich günstiger weiterer Rahmenbedingungen. Also Vernunft ist nicht unabhängig von diesen historischen Rahmenbedingungen. Wir stellen heutzutage fest, ein Faktum, dass die Logik, nach der sich Nationalstaaten in Europa als Wohlfahrtsstaaten ausgebildet haben, mit Verfassung und all dem, dass diese Logik einfach nicht übertragbar ist in den afrikanischen Kontext, um nur ein Beispiel zu nennen. Das führt genau zu den Schwierigkeiten, die wir hier haben. Und als ein solches empirisch offenes Problem möchte er die Sache auch betrachtet wissen. Ich lasse das jetzt hier mal und gehe nur über die postsäkulare Gesellschaft habe ich schon gesprochen. Zwei Dinge will ich jetzt noch hervorheben bei dem, was er sagt. Das eine ist ein Vorgriff auf, also seine Position, nicht, ist die gegen die Kelsen-Position des beinharten Verfahrens, sagt er, es gibt die Selbstrechtfertigung im Prozess. Und er gibt gleichzeitig zu, dass diese Selbstrechtfertigung im vernunftgeleiteten Prozess, das ist der zweite Punkt, dass die auf eine Art und Weise auf religiöse Ansprüche trifft, die man sich in einer postsäkularen Gesellschaft nochmal neu anschauen muss. Dazu gleich was Zweites. Vorher noch, und das hilft uns jetzt sozusagen auch noch ein bisschen in der Diskussion von vorhin und ist ein wichtiger Hinweis auf das, was in der politischen Betrachtungsweise des Toleranzbegriffes uns auch noch bevorsteht. Er kommt auf dieses Bild des Moduls zu sprechen. Er zitiert da John Rawls, der im Political Liberalism das Bild eines Moduls gewählt hat. Im Speziellen spricht er über die politische Integration des Bürgers in einer Gesellschaft der verallgemeinerten Religionsfreiheit. Und die Schwierigkeit, die sich dabei ergibt, nicht, ist die, das ist eine zentrale Figur von John Rawls, auf den ich eben in weiterer, so ein bisschen, das dauert noch, aber dann zu sprechen kommen werde, ein sozusagen der zentrale Hinblick von John Rawls auf die Sache ist die, zu sagen, wir müssen ausgehen von zwei Beobachtungen. Die eine Beobachtung ist die, dass wir eine pluralistische Gesellschaft haben, in der es keine einzige Staatsreligion oder sowas gibt. Und zweitens müssen wir davon ausgehen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in den meisten Staaten der Welt für ihre Lebensführung ethisch-religiöse Systeme heranzieht, die solche All-Inclusive-Systeme sind. Das heißt, die eine Gesamtsinndeutung des Lebens anbieten und diese gleichzeitig in einer Gesellschaft leben, die diese Gesamtsinndeutung ständig durchkreuzt, weil du neben jemandem anderen bist, der eine andere All-Inclusive-Sozusagen Deutung hat. Das ist für sie jetzt, das ist nichts Neues, das ist etwas, was wir natürlich kennen, womit wir leben. Und John Rawls setzt sich mit dieser Situation eindringlich und sozusagen auf eine sehr wichtige, sozusagen sehr wirkungsvolle Art und Weise auseinander. Und das Erste, was er sagt, ist, also eine erste Frage diesbezüglich, wie können wir Personen, die in den All-Inclusive-Zusammenhängen leben, wie können wir denen anmuten, zumuten, dass sie den Staat, der als Staat, als säkularer Staat, gerade das nicht anerkennt, was ihnen am wichtigsten ist, nämlich diese gesamte Situation, dass sie diesen Staat unterstützen. Also wie können sozusagen aus einer Gruppe von unterschiedlichen All-Inclusive-Systemen kommende Leute gemeinsam einen Staat positiv besetzen. Also den Staat jetzt nicht als ein notwendiges Übel, nicht als etwas, wir können uns quasi nicht durchsetzen und darum müssen wir uns begnügen mit der Tatsache, dass das alles unzufriedenstellend sind. Man kann es ja verstehen zumindest, nicht? Dass eine Situation sozusagen eintreten kann, wo die systematische Frustration einer Gruppe von mehrerer Gruppen von Leuten im Hinblick auf das, was ihnen wirklich wichtig im Leben ist, dazu führt, dass sie sagen, okay, wir können einander nicht ausrotten, wir können einander auch nicht überzeugen. Das heißt, wir klammern das eben ein, wir tabuisieren diese Themen und leben halt, sprechen, das ist diese Modularisierung, also Einkapselung. Ne? Wir kapseln die Sachen ein. Und der Punkt ist der, kann sich eine moderne Gesellschaft leisten, sowas wie Gerechtigkeit zum Beispiel einzukapseln? Zu sagen, also beim Bier ist es ja lustig, ne? Beim Bier ist es noch lustig, aber wenn es zum Beispiel heißt, was ist Gerechtigkeit, was ist zum Beispiel Gerechtigkeit angesichts von Immigrantinnen oder angesichts von Familien mit vielen Kindern oder so, ja, kann sich eine Gesellschaft leisten, an entscheidenden Stellen sozusagen den Begriff von Gerechtigkeit aus dem Verkehr gezogen zu haben, weil sozusagen die höchsten Anforderungen an Gerechtigkeit nicht erfüllt werden von den Leuten auf der anderen Seite der Donau, nicht? Also, um es nochmal anders zu sagen, der Ratzinger, wenn man sich das Buch anschaut, am Ende, wo er dann über die Toleranz und das Christliche redet, da macht er einen wirklich eindrucksvollen großen Rahmen und sagt, da Gott die Wahrheit ist und da Gott auch die Liebe ist, kann die Wahrheit und die Liebe sich nicht widersprechen und deswegen ist Eintreten für die Wahrheit und das Eintreten für die Liebe, das heißt also, dass der Dogmatismus und die Anerkennung sowieso dasselbe, weil in Gott ist das dasselbe. Ja? Also wenn ich, das steht sozusagen in der großen Rundung dann drinnen, wenn ich nicht in der Lage bin, diese Art von abrundender Darstellung des Problems anzuerkennen, kann ich mit ihm über Wahrheit reden, nicht? Unter welchen Umständen kann ich mit ihm unter Wahrheit reden? Und das ist jetzt, da komme ich zu dem Modulbegriff, an der Stelle sagt eben der John Rawls, für diese Einbettung hat John Rawls das Bild eines Moduls gewählt. Dieses Modul der weltlichen Gerechtigkeit soll, obgleich es mit Hilfe weltanschaulich neutraler Gründe konstruiert worden ist, in die jeweils orthodoxen Begründungszusammenhänge hineinpassen. Also das ist vergleichbar mit dem, was ich vorher gesagt habe. Es gibt im Vergleich zwischen den Religionen, nicht, gibt es sowas wie es tritt ein höchstes Wesen auf, bestimmte Funktionalitäten sind überall sind sozusagen überall wahrzunehmen und die Rolle von Gott in der Ringparabel beziehungsweise in dem Text über die Offenbarungsreligion, diese Rolle von Gott ist so eine Rolle eines Moduls, nicht? Wir nehmen sozusagen an, in all diesen Religionen kommt Gott vor und da er in all diesen Religionen modulartig vorkommt, ist jetzt, das ist die Hoffnung an der Stelle, kann man jetzt sagen, Also ich sehe überall, haben die Leute Gott, bei Lessing ist das unterstützt durch das Menschenwesen, nicht? Durch die natürliche Religion, das muss man nicht unbedingt an der Stelle mit reinnehmen. Den folgenden Vermittlungsvorschlag kann ich anbieten. Ich kann sagen, jeder hat das Modul Gott in seiner Religion. Was er daraus macht, ich schaue nicht in das Ding rein, wie dieses Modul Gott sich des Weiteren auswirkt. Was zum Beispiel speziell die Liturgien sind und wie das Modul genau hineinpasst in die sozusagen in die Gestaltung des Jahres oder sowas. Auf das kann ich verzichten, das kann ich den einzelnen Kontexten überlassen. Das Modul ist etwas, was als Modul überall vorliegt und was wovon ich sozusagen wofür ich Konsens kriege bei all den unterschiedlichen Leuten. Das heißt, es ist so ein Schnittpunkt, so ein Überschneidungspunkt zwischen den sonst getrennten Religionsgemeinschaften. Auf diesen Überschneidungspunkt können sie sich einigen. In dem Fall von Rawls interessiert eben nicht Gott, sondern Gerechtigkeit. Das heißt, ich kann eine doppelte Argumentation für Gerechtigkeit und über den Inhalt von Gerechtigkeit ausarbeiten. Die erste Argumentation ist unter Absehung der letzten Lebensziele. Und die zweite Argumentation ist dann relativ auf die jeweiligen Lebens- und Systemzusammenhänge. Da kann dieses Modul angereichert werden, kriegt eine bestimmte Farbe, die andere Anwendungen dieses Moduls nicht haben, aber das Modul ist dasselbe. Also für mich, diese kleine Nebenbemerkung leiste ich mir jetzt wegen des Begriffs Modul. Es gibt einen anderen Zusammenhang, in dem mich der Modulbegriff sehr, sehr beschäftigt, nämlich im Zusammenhang mit E-Learning. Da ist das nämlich eine ganz aktuelle und gegenwärtige Debatte und die ist durchaus an Stellen vergleichbar. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist natürlich nicht dasselbe, aber es ist durchaus an wichtigen Punkten vergleichbar, weil was sind Module im Zusammenhang mit E-Learning? Das hängt mit SCORM und diesen Sachen zusammen. Das sind, klassisch hätte man gesagt, Lehrbücher. Ja? Also ein Lehrbuch in einer gewissen Weise ist sozusagen ein Schulbuch, auch schon ein Modul. Das heißt, man hat einen definierten Inhalt, einen wohl definierten und approbierten Inhalt und man fügt diesen Inhalt jetzt in die Classroom-Situation ein. Jeder hat sein Schulbuch und der Lehrer sagt etwas darüber. Und alle österreichischen Schulen, gesetzt den Fall, es gäbe ein Lehrbuch oder alle die ein Lehrbuch verwenden, alle diese Klassen haben dasselbe Lehrbuch und sind an dieser Stelle vergleichbar, aber das ist natürlich nicht alles, weil die Lehrer und Lehrerinnen können sehr unterschiedlich gut sein, können damit sehr unterschiedliches machen und die Schüler können was anderes damit machen. Das heißt, es ist ein greifbarer Überschneidungspunkt, der hier sehr unterschiedliche Communities zusammenordnet. Und in der gegenwärtigen E-Learning-Diskussion ist es jetzt eben nicht das Schulbuch, sondern das Lernobjekt an der Stelle. Also digitale Konstrukte, die man anbieten kann, verschicken kann, einbauen kann in den Unterricht. Und wir haben an der Stelle sozusagen eine ähnliche Situation, nämlich eine doppelte Gerichtetheit. Die eine Richtung geht auf, denselben Inhalt, das funktioniert als ein, was weiß ich, lass es jetzt mal, als ein Bestandteil, als ein Kapitel, funktioniert es in all den Klassen gleich und trotzdem funktioniert es nicht gleich. Trotzdem hat es diese Differenz und es muss doch möglich sein, es wäre quasi die Voraussetzung, es muss doch möglich sein für ein gesundes Schulwesen, beide Einstellungen gleichzeitig zu haben, nämlich einerseits zu sagen, ich schätze das, was in dem Lehrbuch drinnen steht, in dem Schulbuch als solches, obwohl das, was ich mit dem Schulbuch gemacht habe, was aus dem Schulbuch rausgekommen ist, etwas sehr Eigenes auch sein kann. Das ist sozusagen der erste Punkt, der hier vorausweisend ist. Und das zweite, das ist hier dieses, nämlich, dass er erst einen Schritt noch macht, einen entscheidenden Schritt zum Ratzinger hin, in dem er Folgendes sagt, das Toleranzverständnis von liberal verfassten pluralistischen Gesellschaften mutet nicht nur den Gläubigen in Umgang mit Ungläubigen und Andersgläubigen die Einsicht zu, dass sie vernünftigerweise mit dem Fortbestehen eines Dissenses zu rechnen haben. Das ist dasselbe Problem, wie das ich gerade bei Rawls skizziert habe als Ausgangsvoraussetzung. Auf der anderen Seite wird dieselbe Einsicht im Rahmen einer liberalen politischen Kultur auch Ungläubigen im Umgang mit Gläubigen zugemutet. Das ist die Pointe der postsäkularen Gesellschaft. Das heißt, er gibt zwar zu, eine entscheidende Last dieser Relativierung, zum Beispiel im Falle der Abtreibung, zum Beispiel im Falle der Evolutionstheorie, sagt er nicht, oder so, eine entscheidende Last tragen hier die Gläubigen, das ist nicht zu leugnen, aber die Sache ist durchaus auch auf sozusagen nicht ganz symmetrisch, aber doch zumindest hat es einen wichtigen Gegeneffekt. Und der wichtige Gegeneffekt ist der, dass religiöse Überzeugungen auch aus der Sicht des säkularen Wissens ein epistemischer Status zugestanden wird, der nicht schlechthin irrational ist. Das heißt, der Vernunftbegriff, der beim Lessing, das ist jetzt eben nur ein Kürzel dafür, nicht? Der beim Lessing noch so funktioniert hat und lange Zeit so funktioniert hat, auch beim Kelsen noch ansatzweise so funktioniert, dass man sagt, okay, entweder wir sprechen vernünftig und machen uns frei von diesen historischen Kinkerlitzchen, oder aber wir können uns nicht trennen von unseren privaten Geschichten und Erinnerungen und so weiter. Vernünftig diskutieren kann man erst, wenn man sozusagen alles relativiert, zu sagen. Dieser Vernunftbegriff wird von Habermas an der Stelle tatsächlich in Frage gestellt, und er gibt zu erkennen, dass es einen Vernunftbegriff auch etwas enthält, was den Forderungscharakter der Religionen nicht ausschließt. Also er ist nicht in, und das ist das, was sozusagen der Gläubige dem Ungläubigen zumutet, nämlich eine Anerkennung dessen, dass in religiösen Systemen nicht einfach Irrationalität herrscht. Das schreibt Habermas jetzt hier nicht, aber ein Beispiel, wie man sich klar machen kann, worauf das hinausläuft, ist Kopftuch. Nicht? Kopftuch für Staatsbürgerinnen, für Lehrerinnen zum Beispiel, nicht? So wie es in Deutschland diskutiert worden ist, in Frankreich diskutiert worden ist, ist ein klarer Fall von Verletzung des staatlich, sozusagen des säkularen staatlichen Prinzips, dass diese Dinge eigentlich neutralisiert. Die Zumutung an die Ungläubigen ist, sich jemanden vorzustellen, mit jemandem konfrontiert zu sein, der dieses Zeichen seiner religiösen Überzeugung, seiner ganz Gesamtlebensüberzeugung im öffentlichen Raum jemanden anderen, der und zum Beispiel Kindern, die nicht derselben Auffassung sind, gegenüber offeriert. Nicht? Das ist das Problem, der Problembestand, der an dieser Stelle zu sehen ist. Nicht? Und die sozusagen der kürzeste, ein markanter Satz in diesem Zusammenhang: die weltanschauliche Neutralität der Staatsgewalt, die gleiche ethische Freiheiten für jeden Bürger garantiert, ist unvereinbar mit der politischen Verallgemeinerung einer säkularistischen Weltsicht. Das ist schon ein ziemlich harter und provokanter Satz. Vom Habermas hätte man sich früher vielleicht nicht erwartet. Das heißt, was er da in Wirklichkeit sagt, ist, die sagen, die Fiktion, dass der Säkularismus ein neutraler, jenseitiger Bezugsrahmen ist, auf den man ausweichen kann und indem man entkommt den All-Inclusive-Entscheidungen, die sich jetzt dann zuordnen, die sich sozusagen zuordnen lassen in die Geschichte und in die Privatsphäre. Diese Fiktion ist abzulehnen. Eine Neutralität, eine weltanschauliche Neutralität, die ethische Freiheiten für alle Staatsbürgerinnen garantiert, muss bereit sein, einzugehen auf die Argumentations- und Lebenszusammenhänge auch von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die sozusagen eingebettet sind im nicht-säkularen Zusammenhang. So, jetzt habe ich erst wieder keine Zeit für den Videoclip. Machen wir das nächste Mal am Anfang.